SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Battarilo. Guten Abend. Zu Gast bei uns heute Abend ist Christoph Gieser. Hallo und herzlich willkommen, Herr Gieser.
Ich grüße Sie, hallo.
Hallo zurück. Wir sprechen über ein Thema, das im Moment Konjunktur hat, nämlich das Thema Heldinnen und Helden. Das hat Konjunktur, da gibt es die Alltagshelden, also zum Beispiel die Krankenschwestern, die in der Corona-Pandemie beklatscht wurden, gefeiert wurden. An diese Alltagshelden wurde jetzt auch in den vielen Jahresrückblicken nochmal erinnert. Es gibt in Büchern und Zeitschriften Erwähnungen, da wird zum Beispiel, ich zitiere mal, gefragt, ob wir in einer Zeit für Helden leben, also ob unsere Demokratie Helden braucht. Über diese Frage wollen wir heute sprechen, warum dieser Ruf lauter wird, ob das Gründe hat, die wichtig sind, ob sich da was geändert hat, ob es eine Art Krise gibt, auf die Helden die Antwort sind. Und wir fragen, brauchen wir tatsächlich Helden? Und wenn wir sie brauchen, wozu eigentlich? Herr Gieser, Sie sind 40 Jahre alt, Sie leben in Hamburg, Sie haben Betriebswirtschaftslehre studiert und arbeiten heute als Autor und Journalist. Herr Gieser, haben Sie denn einen persönlichen Helden?
Ja, wenn Sie mich als Kind gefragt hätten, da hätte ich Ihnen gesagt, Michael Knight, der Mann mit dem sprechenden Auto. Das hat sich inzwischen so ein bisschen verschoben und relativiert. Natürlich ist auch ganz interessant, wenn man da heute wieder drauf schaut auf diese fiktionalen Figuren von früher, da runzelt man dann doch auch ein bisschen die Stirn, oder zumindest geht es mir so, weil das eben doch auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt.
Müssen wir vielleicht ganz kurz erklären. Entschuldigen Sie, der Michael Knight ist der Knight Rider, ne, mit diesem Auto und auch so ein ganz
genau,
so klassischer...
Genau.
Fescher, männlicher, körperbetonter Held.
Genau, gespielt von David Hasselhoff, ne? Gut aussehender, großer Mann, ein bisschen mit Muskeln, auch noch schnelles Auto damals, der dann auch in jeder Folge mithilfe seines Autos irgendwelche Frauen aus großer Not gerettet hat, die ohne ihn nicht weitergekommen wären und ihn dafür am Schluss geküsst haben. Das ist halt wirklich aus der Zeit gefallen. Ja. Insofern ist das auch so ein bisschen, habe ich das hinter mir gelassen und mir aber in den letzten Jahren Gedanken gemacht, wer sind denn so die Leute, an denen man sich orientieren kann? Und da komme ich dann heute natürlich bei ganz anderen Namen raus, ne? Also wenn Sie da einen wissen wollen, ich sage jetzt mal Ignaz Bubis. Ich hoffe, der ist noch jedem ein Begriff, der ehemalige Zentralratsvorsitzende der Juden in Deutschland, inzwischen leider verstorben, der 1992 als jemand, der eine Gruppe repräsentiert, die selber regelmäßig unter Druck steht, diskriminiert wird, nach Rostock-Lichtenhagen gefahren ist, nach diesen Pogromen 3 Tage, kein Politiker, kein amtierender Politiker hat sich damals dahin getraut, um mal ein Zeichen zu setzen. Und Ignaz Bubis ist dahin gefahren und hat für Leute, die eben keine Juden waren, die eben, hätte sich auch zurückhalten können und sagen, das ist jetzt mal das Thema von anderen, hat dort Position bezogen. Gibt es interessante Mitschnitte auch aus der Tagesschau von damals, Ignaz Bubis in Lichtenhagen, wo man eben sieht, es ist wichtig, dass dann auch Leute für andere Menschen, die auch unter Druck geraten, Position beziehen. Und er hat das immer getan. Insofern ist er vielleicht so mein heutiger Held, den ich als erstes nennen würde.
Also ist ein schöner Bogen, den Sie schon mal aufspannen. Der narzisstische Held, wenn man so sagen kann. Also David Hasselhoff, in dem man sich wiederfindet als jemand, der stärker ist und alle Probleme meistert. Und dann diese andere Form von Held, wo man Vorbilder findet, ne, die wirklich in schwierigen Zeiten mutig handeln. Über diesen Bogen werden wir jetzt natürlich auch in der Sendung sprechen, also über die Schattierungen, die Nuancen, die dieser Heldenbegriff haben kann. So ganz selbstverständlich ist das ja gar nicht, dass wir heute über Helden reden. Also es gab eine Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges, nach dem Mauerfall, da war ja eher die Rede vom postheroischen Zeitalter, also einer Zeit, die nichts mehr mit Helden anfangen kann, die so ein bisschen misstrauisch ist gegenüber dem Heroischen. Sie, Herr Gieser, Sie interessieren sich dagegen sehr für Helden und zwar so sehr, dass Sie da sogar ein Buch drüber geschrieben haben mit dem Titel Echte Helden, falsche Helden. Woher kommt denn bei Ihnen das Interesse am Heroischen, an den Helden?
Ja, ich habe natürlich dieses Postheroische auch erlebt als überzeugter Demokrat. Eben auch tatsächlich, ne, in den letzten Jahrzehnten eher gedacht, es reicht dieser Verfassungspatriotismus, der eben mit viel Ratio und auskommt. Und dann ist tatsächlich eben was passiert, was wir alle erlebt haben in den letzten Jahren. Die Debatten haben sich verschärft, gerade auch rechtsaußen, aber nicht nur. Und was mir dann immer begegnet ist bei meinen Veranstaltungen, ich bin ja in der Demokratiebildung auch relativ viel unterwegs, war, dass Menschen mir gesagt haben, sie erleben in ihrem Umfeld Leute, die wegdriften, die nicht mehr für Argumente erreichbar sind, die sich von aufhetzen lassen, also emotionalisieren. Ich meine, wir haben gestern die Bilder gesehen, was dadurch möglich ist in Amerika. Und ganz häufig kommt eben, eigentlich in jeder Veranstaltung kommt jemand, der sagt, ich erreiche Menschen, die mir nahestehen, nicht mehr mit Argumenten. Was soll ich tun? Und da wurde mir irgendwie klar, dass die Ratio alleine nicht reicht. Es braucht auch die Emotion. Und dann ist eben der nächste Schritt tatsächlich, wo kommen denn Emotionen her? Und Emotionen kommen meistens auch durch eine Personalisierung, wo man mit jemandem mitleidet oder mitfiebert oder so. Das kennen wir auch alle vom Sport etc. Da gibt es dann auch solche ikonenhaften Persönlichkeiten. Und dann habe ich eben angefangen, mich so ein bisschen da reinzudenken, ein bisschen zu recherchieren und habe gemerkt, das ist ganz interessant, dass gerade auch die radikalen Kräfte aller Farben ganz stark auf Personalisierung setzen und auf Deutungshoheit über Geschichten von Menschen. Und meine Hypothese ist ja immer, dass diese Leute, Populisten, wenn man sie so nennen will, ein unheimlich gutes Gespür dafür haben, wo Schwachpunkte sind und da ganz stark reinstoßen. Und das war eigentlich so mein Ausgangspunkt, dass ich gesagt habe, man muss mal drauf schauen. Und ich bin tatsächlich auch dann nach 2,5 Jahren Recherche immer noch an dem Punkt geblieben, dass wir ohne eine etwas stärkere Personalisierung, werden wir mit Sicherheit gleich noch diskutieren, nicht mehr auskommen.
Also es ist eine spannende Diagnose, die Schwachstellen unserer Demokratie so ein bisschen anfühlen und dann gucken, haben wir eigentlich auch Helden, wo wir uns demokratisch mit identifizieren können. Wir sprechen heute mit Christoph Gieser über die Frage, ob wir heute Helden brauchen und wenn ja, welche Art von Helden, die richtigen Helden, die falschen Helden, die falschen waren es vielleicht auch, die gestern in den USA in das Kapitol eingedrungen sind, die vielleicht auch von ihren Gruppen als Helden gesehen werden, also darüber werden wir auch sprechen, was sind für welche Inhalte müssen Helden eigentlich verkörpern und transportieren. Herr Gieser, wenn wir jetzt in dieser Sendung über Heldinnen und Helden diskutieren, dann muss man natürlich erstmal wissen, was das eigentlich ist. Was macht denn für Sie einen Helden oder eine Heldin aus?
Ja, das ist tatsächlich eine extrem gute Frage, die man sich immer stellen muss, weil es auch fast so viele Definitionen gibt, wie es Helden gibt oder Heldinnen. Es gibt natürlich, man kann das so ein bisschen einteilen, in der Vergangenheit waren Helden eben meistens Männer, fast immer Männer. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, in der Historie auch Menschen zu finden, die man als Heldin oder ja als Heldin bezeichnen kann, weibliche Heldinnen. Das wird inzwischen besser, aber es geht natürlich grundsätzlich da immer auch um jemanden, der ist stark, der stellt sich alleine gegen Übergriffe, alleine gegen die Masse, gegen die Mehrheit, oft so Freiheitskämpfer-Geschichten. In der Vergangenheit waren die Helden natürlich dann auch oft sehr brutal. Also wenn man sich so die Heldensagen anschaut, was da gemordet und auch vergewaltigt wurde, Wahnsinn. Und das ist natürlich nicht mehr das Bild, über das wir heute reden. Ich habe es versucht, so zu definieren. Held ist jemand, der heutzutage in einer pluralistischen Gesellschaft, in der wir leben, sich natürlich nicht mehr absolut setzt, aber sich gegen übergriffige Tendenzen stellt. Auch dann, wenn es gerade nicht opportun erscheint und vor allem auch dann, wenn er oder sie persönlich etwas zu verlieren hat. Also nur im Internet einen Tweet absetzen oder bei Facebook was zu schreiben, selbst wenn es was Kluges und was Nettes ist und wenn man sich an die Seite von jemandem stellt, der schwach ist, das ist noch kein Heldentum, sondern muss man dafür schon auch was riskieren.
Also man muss einen gewissen Einsatz bringen. Die klassischen Heldenbilder sind ja auch so mit dem Soldatischen manchmal so ein bisschen assoziiert, wo das wirklich ums eigene Leben geht dann, mit dem negativen Gegenüber, das eben der Feind ist. Also es gibt dann Wir gegen die anderen, was ja vielleicht auch nicht dann in Ihr Heldenbegriff wäre.
Nein. Also wenn ich das sagen darf, das ist natürlich genau diese identitäre Geschichte. Aber ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Es kann schon auch im Soldatischen, auch heutzutage aus der heutigen Perspektive, noch Helden geben. Es gibt zum Beispiel aus der Schutztruppe damals, die nach dem Jugoslawienkrieg, da eben auch Deutsche, die dann im Kosovo waren, da gab es auch einen deutschen Oberst damals, der eigentlich weitgehend unbekannt geblieben ist, weil er auch nie Interviews gegeben hat danach. Da sind serbische Freischärler auf das Dorf vorgerückt, in dem er stationiert war. Er hätte da eigentlich auch nicht viel tun können. Die waren unterlegen und hätten auch nicht viel tun dürfen. Und er ist diesen Leuten halt wirklich entgegengegangen und hat die so lange angeschrien, bis die wieder abgezogen sind. Das hat dann ein britischer Journalist mal aufgeschrieben. Dadurch hat das dann so eine gewisse Runde gemacht. Aber der ist auch bis heute nicht bereit, darüber zu sprechen. Aber das ist eben genau der Punkt. Ne? Da ging es nicht darum, dass der sich irgendwie gegen ein anderes Volk oder sowas da gestellt hat. Der hat andere beschützt, Schutzlose beschützt, die noch nicht mal zu seiner eigenen Gruppe, wie das ja dann so genannt wird, gehörten. Das ist dann eben auch was, wo ich sage, soldatisches Heldentum ist heute absolut weiterhin möglich.
jetzt sind die Helden und Heldinnen, an die viele vielleicht denken im Moment, sind die Menschen, die im Einsatz sind in der Corona-Pandemie, also zum Beispiel die Krankenschwestern, die Krankenpfleger in den Altenheimen, die sind ja Helden in den Augen vieler Menschen. Andererseits hat man da auch schon das Argument gehört, dass die auch manchmal sagen, ich habe ja eigentlich nur meinen Job getan. Wie sehen Sie das? Sind das in Ihren Augen Helden?
Also natürlich ist, normalerweise würde man jetzt sagen, jemand, der einfach nur seinen Job tut, das reicht jetzt noch nicht. Das ist auch so, wir erleben ja so ein bisschen Inflation dieses Heldenbegriffes, ne? Das ist auch Marketing, hat den Helden auch für sich entdeckt. Vor dem Hintergrund, dass wir jetzt tatsächlich eben in der Pandemie auch natürlich Leute haben, die dadurch ein erhöhtes Risiko haben, angesteckt zu werden, würde ich es mal gelten lassen. Also auf jeden Fall muss man größten Respekt vor diesen Leuten haben. Man könnte sich natürlich auch irgendwie krank schreiben lassen oder so, soll es auch geben. Aber ich glaube, die da eben auch diese Verpflichtung spüren, das zu tun, die haben natürlich auch so eine Disposition schon. Die wollen einfach für Menschen auch da sein, auch wenn es mal nicht so einfach ist. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt.
Jetzt hat Ihr Buch natürlich einen ganz besonderen Fokus. Es heißt ja nicht umsonst, echte Helden, falsche Helden, was Demokraten gegen Populisten stark macht. Es geht Ihnen also irgendwie um die Demokratie. Ist denn Ihre Diagnose, dass unsere Demokratie so sehr in Gefahr ist, dass wir Helden brauchen?
Ja, ich glaube, diese Diagnose, die ist ja inzwischen hundertfach niedergeschrieben worden. Das müssen wir jetzt nicht mehr ausführen. Und gestern haben wir diese Bilder gesehen. Es gibt schon auch bei uns, nicht nur in Amerika, auch in vielen anderen europäischen Staaten, eine nicht zu unterschätzende Zahl von Menschen, die entweder die Demokratie tatsächlich aktiv ablehnen oder zumindest kein Problem damit hätten, mal was anderes wieder auszuprobieren. Und wie das schon in der Weimarer Republik so schön hieß, die Weimarer Republik ist eben auch an einem Mangel an Demokraten gescheitert, die sich eingesetzt hätten. Und ich glaube, vor dem Hintergrund ist es einfach wichtig, auch da nicht stehen zu bleiben, zu sagen, oje, oje, wir haben ein Problem, sondern eben den nächsten Schritt zu gehen. Und es ist tatsächlich eben so, ich habe das vorhin schon angedeutet, wenn man so ein bisschen auf die radikalen Strömungen schaut, die sind wirklich wie Trüffelschweine. Die haben ein Gespür dafür, wo etwas unsicher ist, wo etwas Schwachpunkte hat, und da stoßen die rein. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man da eben, dass zum Beispiel, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, Stauffenberg jemand ist, der ja im bundesrepublikanischen gemeinsamen Gedenken eben so, schon so eine Heldenfigur oder zumindest jemand ist, wo man sagt, habe ich Respekt vor, dass der das damals versucht hat, nochmal die Wende herbeizuführen. Aber man sieht eben auch, dass es eher so ein bisschen verschämt geschieht, während gleichzeitig diese neue Rechte, also am rechten Rand, Stauffenberg versucht wird, dass man versucht, ihn zu vereinnahmen. Eine Geschichte zu erzählen, die eben sagt, es ist übrigens auch heute wieder so schlimm wie damals. Also gibt es dann T-Shirts im identitären Umfeld, im Umfeld der identitären Bewegung, die ja als rechtsextrem inzwischen beobachtet wird, wo dann steht, Merkel länger an der Macht als Hitler und kein Stauffenberg in Sicht, ja. Und das zieht sich durch. Die Geschwister Scholl, ja, da geht es auch um eine Umdeutung. Die Weiße Rose bei diesem Trauermarsch, wie es genannt wurde, in Chemnitz, wo sich die rechten Kräfte vereint haben, also von AfD bis wirklich zu den Rechtsextremisten. Das Einzige, was da erlaubt war, war Deutschlandfahnen und die Weiße Rose. Ja. Mhm. Könnte man jetzt sagen, wie zynisch ist das? Aber da wird natürlich versucht, auch das umzudeuten. Und das ist eben das, wo ich sage, darum geht's. Es gibt Menschen, die sich von sowas dann auch emotional packen lassen, die damit was Positives verbinden. Und da denke ich, dass wir denen eben auch eine alternative Erzählung bieten müssen. Warum Stauffenberg heute einer von uns wäre und nicht einer von diesen Rechten. Wenn wir das einfach so laufen lassen, dann passiert was, was in Frankreich mit Jeanne d'Arc übrigens passiert ist. Die ist inzwischen so pfui in der demokratischen Mitte, dass man sie komplett, also Johanna von Orléans, komplett den Rechten überlassen hat. Und die freuen sich natürlich darüber.
Ja. Jetzt haben Sie so ein, also es ist ein sehr schönes Bild mit den Trüffeln, den Trüffelschweinen, wo sozusagen die demokratische Mitte auch versuchen muss, die eigene Trüffel zu retten. Sie haben das an historischen Heldenbildern jetzt klargemacht. Sie selbst sind ja auch für die Bundeszentrale für politische Bildung, arbeiten Sie, da moderieren Sie Veranstaltungen und laden da Gäste ein. Und da geht es darum, jungen Menschen zum Beispiel in Schulen für Demokratie und Pluralismus zu sensibilisieren. Gibt es denn da vielleicht kurz beschrieben jemanden aus der Gegenwart, also wo Sie sagen, das ist jemand in Deutschland, den habe ich gesehen, den habe ich da präsentiert, wo ich den Eindruck hatte, als ich neben ihm oder ihr saß, das ist vielleicht auch ein Held?
Also muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin nicht bei der Bundeszentrale, sondern ich mache ganz viele Veranstaltungen mit den politischen Stiftungen, vor allem mit der Friedrich-Naumann-Stiftung, aber auch Konrad Adenauer, Heinrich Böll. Bei der Bundeszentrale weiß ich gar nicht, war ich glaube ich noch nicht, aber Helden, das ist eine gute Frage. Ich lerne zumindest viele Leute kennen, die da einen harten Weg gehen. Also ich sage jetzt mal das Beispiel Philipp Schlaffer, ist ein ganz interessanter Typ, der wirklich führend in der Neonazi-Szene war und da ausgestiegen ist und heute eben auch Demokratiebildung macht und der wirklich reflektiert da auftritt und der sich da auch durchaus in den Sturm stellt. Also ne, das ist ja so ein Punkt zu sagen, ich hab mich von dieser Ideologie entfernt. Aber nochmal ein nächster Schritt zu sagen, okay, ich nehme das auch an, dass ich dafür im Zweifel, manche glauben mir nicht, dass ich raus bin, die anderen greifen mich dafür an, dass ich rausgegangen bin. Man muss da immer so ein bisschen auch aufpassen, man wird den ganzen Tag angegriffen, hat da auch durchaus was zu erdulden, aber er stellt sich trotzdem da vorne hin und sagt, ich möchte darüber aufklären, ich möchte, dass andere die Chance haben, meine Fehler nicht nochmal zu machen. Das sind dann schon Leute, wo ich sage, Held ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber zumindest jemand, der auch was auf sich nimmt, um Gutes zu bewirken.
Herr Gieser, gehen wir doch mal so ein paar Figuren durch, Menschen durch, die mich und sicher auch andere Hörerinnen und Hörer im letzten Jahr beeindruckt haben. Zum Beispiel Carola Rakete. Also es ist noch ein bisschen länger her, in 2019, glaube ich, da hat die deutsche Kapitänin Carola Rakete 50 Flüchtlinge aus Seenot gerettet und hatte die dann auf dem Schiff, wollte in einem Hafen anlegen, Lampedusa. Es gab ein Verbot und sie hat sich dann entschieden, trotz des Verbots durch die italienischen Behörden diesen Hafen anzusteuern. Und die Gefahr dabei war eben, ins Gefängnis geschickt zu werden. Ist Carola Rakete für Sie eine Heldin?
In dem Sinne, dass sie in dem Augenblick heldenhaft gehandelt hat, auf jeden Fall. Und das sage ich ganz bewusst, als jemand, der als Liberaler jetzt mit den ansonsten Überzeugungen, die Frau Rakete hat, nicht unbedingt immer übereinstimmt. Also wenn ich sehe, dass sie bei diesen radikalen Klimaschützern da unterwegs ist, da kann ich nur die Augenbraue heben, finde ich teilweise sehr problematisch. Aber das ändert nichts dran, dass diese Frau in dem Augenblick eine Verantwortung für andere übernommen hat. Sie hatte diese Leute auf ihrem Boot. Es ging Leuten wirklich schlecht. Auf ihrem Boot konnte sie denen nicht helfen. Sie hat als Kapitänin die Verantwortung und hat dann etwas riskiert, von dem sie wusste, dass die Konsequenz sein kann, dass sie in Italien ins Gefängnis geht. Und an der Stelle ist das heldenhaft, absolut. Insofern ist sie an der Stelle für mich auch eine Heldin gewesen oder ist für mich eine Heldin.
Jetzt haben Sie es gerade gesagt, Carola Rakete hat das Gesetz gebrochen. Also es gibt ein Gesetz, in diesem zumindest eine Anordnung in dieser Situation. Ist das was Helden machen dürfen? Also dürfen die ihr eigenes Gesetz setzen?
Sie dürfen nicht ihr eigenes Gesetz setzen. Das würde ich absolut bestreiten wollen. Ich meine, es gibt eben diese Notlagensituationen und die sind selten und die sollte man sich auch nicht herbeifantasieren. Also das ist ja etwas, was sie sich so nicht ausgesucht hat. Also sage ich ganz bewusst, auch eben mit Blick zum Beispiel auf das, was wir gestern erlebt haben oder auch vor ein paar Wochen, als da dieser Sturm auf den Reichstag versucht wurde. Weil da wird ja eben auch so eine Notsituation herbeigedichtet, aus der heraus man sich dann als armes Opfer herbeisehnt oder definiert, dass man alles tun darf, auch Gesetze brechen. Ich glaube, das ist eben an der Stelle nicht gemeint, sondern es gab diese Notsituation und dann würde ich eben sagen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine Straftat war oder eine Ordnungswidrigkeit, da überfragen Sie mich jetzt, aber auf jeden Fall war es in dem Augenblick wichtiger, diese Menschenleben zu retten und das ist ja dann auch so ausgegangen. Sie ist ja dann faktisch da eben nicht wirklich belangt worden. Aber das wusste sie eben nicht, deswegen hat sie persönlich auf jeden Fall was riskiert.
Wenn wir so ein bisschen versuchen wollen, das allgemeiner zu fassen, was ist denn, wie viel ist denn innerer Anteil und wie viel ist äußere Umstände beim Helden? Also jetzt bei Carola Rakete zum Beispiel, wie viel ist da einfach die Person, so wie sie im Leben steht, was sie mitbringt und wie viel ist dieser Moment, der die Menschen dann zum Helden macht, weil er eben eine bestimmte Handlung fordert?
Also wenn man sich in der heutigen Zeit das anschaut und so wie ich versuche, Helden zu verstehen, dann ist dass der Umstand natürlich wichtig. Also ich werde da immer gefragt, auch der Unterschied Carola Rakete und Greta Thunberg, wo ich dann sage, Greta Thunberg ist eine engagierte junge Frau, die auch durchaus einen wichtigen Punkt hat, aber eine Heldin würde ich jetzt da eben noch nicht sehen, was gar nicht irgendwie gegen sie spricht, sondern sie war eben schlichtweg noch nicht in dieser Situation. Mhm. Aber ich würde jetzt sagen, dass es eben auch eine Form von Disposition ist oder vielleicht was man auch sich selber, was man selber erlernen kann, vielleicht bereit zu sein, dann auch in dem Augenblick das Richtige zu tun, wo man eben in so eine Situation kommt, wo man es tun kann. Ich glaube, man sollte die Situation jetzt nicht suchen, dazu will ich jetzt nicht aufrufen, aber ich glaube, es geht schon auch darum, zu wissen, wann es so eine Situation gibt und dann aber auch bereit zu sein.
Also klingt für mich auch so ein bisschen nach Zivilcourage gerade. Ist das für Sie so ein verwandtes Feld? Also Situationen wie, ich gehe irgendwie in der U-Bahn nachts umher und sehe dann jemanden, der angegriffen wird, da zu wissen, das ist ein Moment, in dem ich handeln muss?
Ja, also das ist natürlich ganz, ganz eng miteinander kombiniert. Das absolut. Und ich glaube, ich würde aber immer eine andere Analogie ziehen. Ich sage immer, ich glaube, jeder von uns hat schon mal irgendwie gesehen, irgendwo war ein schwerer Unfall, es gab Verletzte oder zumindest hat man mal drüber gesprochen, hat man es mal gehört. Und ich glaube, dass jeder sich schon mal überlegt hat oder in der Familie mit Freunden drüber gesprochen hat, wäre man in der Lage, dann auch zu helfen. Dann sagen immer ganz viele, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, irgendwie Erste-Hilfe-Kurs so lange her. Mhm. Und ich glaube aber, dass es vor allem auch um eine Disposition geht, um etwas zu sagen, okay, wenn ich in so eine Situation komme, ich bin der Erste, der zu einem schweren Unfall kommt, ich werde helfen. Ich werde nicht nebendran stehen, ich werde schon mal gar nicht filmen oder so, das gibt es ja tatsächlich auch leider, aber ich werde helfen, ich werde das Beste tun, was ich kann, selbst wenn ich jetzt nicht mehr genau weiß, wie die stabile Seitenlage geht. Ich werde es versuchen. Sie lachen.
Na, ich lache, weil ich mich ertappt fühle. Ich fühle mich ertappt, ja, also auch in dieser.
Genau, aber ich glaube, es ist immer, es heißt ja immer, es ist besser, etwas zu tun, als nichts zu tun. Aber ich glaube, dass man sich darauf vorbereiten kann und auch muss. Weil das ist auch etwas, was ich in meinen Veranstaltungen ganz, ganz häufig höre von Leuten, die dann sagen, ich war in der und der Situation. 2 Stunden später hätte ich gewusst, wie ich am besten reagiere. So, und ich glaube, dass man Lust machen kann, ich komme an so einen Unfallort, ich werde helfen, man sagt sich das, man steht vorm Spiegel oder sagt es für sich, ich will nicht derjenige sein, der daneben steht. Und ich glaube, dass das in so einer demokratischen Konnotation auch funktioniert, dass man eben schon sich darauf vorbereiten kann. Natürlich kann man sich auch ein bisschen besser bilden, also gerade wenn irgendwie menschenfeindliche Positionen vertreten werden, dass man vielleicht auch weiß, was antwortet man drauf. Aber es geht schon um drauf auch zu sagen, ich bin dann bereit, bis zu einem gewissen Punkt auch zu gehen und etwas zu riskieren. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass jeder, der irgendwie alleine nachts in der U-Bahn unterwegs ist, sich gegen 3, jetzt mal überspitzt dargestellt, 3 Neonazis stellen soll, die da jemanden verkloppen. Darum geht es nicht. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie dafür zu sorgen, dass es dann am Schluss 2 Opfer gibt. Hm. Auch diese Abwägung, nicht jeder ist da gleich und das ist auch okay, aber jeder sollte sich zumindest mal Gedanken drüber gemacht haben und vielleicht einen Schritt weiter gehen, als er jetzt bereit wäre zu gehen.
Also wichtiger Punkt, es gibt auch so eine Art Klugheit des Helden, also eben nicht jede Situation zu nutzen, nicht die hoffnungslose Situation zu nutzen und dann eventuell tatsächlich mehr Opfer zu produzieren. Ich habe tatsächlich eben mich ertappt gefühlt. Also ich finde, das ein sehr gutes Beispiel. Jeder möchte helfen können, wenn so ein Unfall passiert und gleichzeitig liegt dieser Erste-Hilfe-Kurs so lange zurück und man weiß, man ist eigentlich nicht gewappnet. Also ein wichtiger Punkt, finde ich, für unser Gespräch, die Vorbereitung. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, dass es eigentlich weniger Heldinnen als Helden gibt, historisch gesehen, also als Figuren, über die wir sprechen könnten. Ist denn Carola Rakete für Sie zum Beispiel so jemand, der ein weibliches Heldenbild verkörpern könnte?
Also sie ist auf jeden Fall, wie wir es gerade gesagt haben, eine Heldin, eine weibliche Heldin, keine Frage. Da müssten Sie im Zweifel jetzt Frauen fragen, ob das für die jemand ist, von dem Sie sich inspirieren lassen würden. Ich persönlich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe auf der Suche, also ich habe wirklich irgendwie so meine ganze Wand vollgeklebt mit, glaube ich, 160 Heldinnen und Helden alleine aus Deutschland, so aus den letzten 500 Jahren. Spannende Menschen, die sich zu ihrer Zeit auch teilweise lange bevor Aufklärung als Wort überhaupt existiert hätte, für aufklärerische Werte eingesetzt haben und auch was riskiert haben. Also ich sage jetzt mal die Leute, die im 17. oder ganz frühen 18. Jahrhundert sich gegen die Hexenverbrennung gestellt haben, Männer, ja, die nicht betroffen gewesen wären, die wirklich dann riskiert haben, dass sie einen Kopf kürzer gemacht werden. Und da gibt es auch ganz, ganz tolle Frauenfiguren, auf die man trifft. Die erste Generation der Feministinnen, so 1880 und danach, Hedwig Dohm und solche, das sind tolle, tolle Charaktere gewesen, wo ich einfach sagen muss, das macht dann für mich erstmal auch keinen Unterschied, ob das Frauen oder Männer sind. Die sind für mich genauso inspirierend als Frauen, wie es eben Männer für mich wären. Vor dem Hintergrund, ich weiß gar nicht, ob es immer so stark aufs Geschlecht ankommen sollte, aber man sollte natürlich eben auch vielleicht ein bisschen genauer hinschauen, weil Frauen in der Vergangenheit einfach aufgrund der Umstände kaum Chancen hatten zu zeigen, was sie da eben auch als Persönlichkeit vielleicht anzubieten haben.
Herr Gieser, lassen Sie uns ein bisschen über Demokratie und Helden sprechen. Das ist ja auch so das Kernthema, Kernfokus Ihres Buchs. Politiker von heute, können die eigentlich Helden sein? Also nehmen wir mal Angela Merkel zum Beispiel, die Bundeskanzlerin, die uns ja das schon durch manche Krise gebracht hat. Ist die für Sie eine Heldin?
Nein, das ist mit Sicherheit für mich keine Heldenfigur. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die letztendlich ihren Stil so schätzen, dass sie fast so weit gehen, sie als Heldin zu bezeichnen. Ich würde sogar so weit gehen in die andere Richtung, zu sagen, dass sie es eben gerade nicht geschafft hat in ihrer Amtszeit, das Emotionale jenseits des Populistischen so weit in die Politik zu bringen, dass da eben auch Brandmauern geschaffen worden wären. Also diese Politik der ruhigen Hand, dieses Abgeklärte, das lockt eben viele Menschen nicht hinterm Ofen hervor. Es ist halt so ein Weggemanager, aber das weckt keine Passion. Und dann kommen eben Leute um die Ecke mit anderen Erzählungen, die liegen deswegen nicht richtig, aber es wird halt spannender. Also insofern glaube ich, nein, Angela Merkel würde ich da absolut nicht sehen, so sehr ich auch in manchen Stellen, vor allem diese Art der Kommunikation, dass sie sich eben auch nicht so leicht triggern lässt, wie das ja im Neudeutschen heißt, also dass sie eine gewisse Impulskontrolle hat, das schätze ich durchaus. Also ich möchte jetzt nicht Angela Merkel gegen Donald Trump tauschen, keine Frage, aber sie hat da schon auch so eine Demobilisierung des Bürgertums gewissermaßen geschafft, ihnen uns das Gefühl gegeben, sie macht das schon alles, dass da ist jetzt halt auch nicht viel Gegenwehr, wenn dann auf einmal so Angriffe kommen. Das ist so meine Wahrnehmung.
Jetzt, ich verstehe Ihr Argument mit der Emotionalität, also dass man Leute auch über die Gefühle ansprechen möchte, aber Emotionalität ist ja auch zweischneidig. Also wollen wir wirklich, dass Politiker heldenhaft emotional sind, oder ist nicht das gute Kriterium für Politik einfach einen guten Job machen, Verantwortungsbewusstsein, Weitsicht zu zeigen?
Also ich wünsche mir schon Politiker, die eben es schaffen, auch emotional zu mobilisieren. Wie gesagt, jenseits des Abdriftens in den Populismus, keine Frage. Das ist auch immer nicht so einfach, dessen bin ich mir bewusst. Das muss auch immer neu verhandelt werden. Ich muss aber sagen, das ist auch ein Missverständnis, das mir immer wieder begegnet. Ich sehe tatsächlich das potenzielle Heldentum nicht unbedingt bei den etablierten Politikern. Von denen erwarte ich eben was anderes. Mir geht es eher darum auch, dass ja die Menschen, das Bürgertum anzusprechen und den Leuten zu sagen, hey, wenn ihr das hier mögt, wie es ist, diese freie liberale Gesellschaft, die liberale Demokratie, in der wir leben, das ist nichts Gottgegebenes, wie wir gestern auch in Amerika, ich sag's jetzt zum wiederholten Mal, ja wieder gesehen haben. Und da gilt es eben auch im Kleinen im Zweifel mal Pflöcke einzuschlagen, weil was wir, glaube ich, ganz viel erlebt haben in den letzten Jahren war, dass diejenigen, die eine ganz andere Position haben, die Demokratie ablehnen, die glauben, das ist alles eine große Verschwörung etc., ganz häufig eben auch ohne großen Widerrede ihre Sachen in Foren, im Internet, aber auch durchaus persönlich vorbringen konnten und dass da auch so ein Gefühl, so eine Sogwirkung entstanden ist, so keiner kann denen richtig widersprechen, dann wird da ja schon was dran sein. Und ich glaube, da muss man einfach auch mal rein. Also sich immer nur angewidert wegzudrehen, wenn jemand mal wieder was total Menschenfeindliches oder Verschwörungstheoretisches von sich gibt, das reicht halt einfach nicht mehr.
Jetzt, wenn Sie diese beiden Begriffe ins Spiel bringen, Demokratie und Heldentum, das klingt ja erstmal auch so ein bisschen nach einem Widerspruch. Also Demokratie lebt davon, dass alle gleich sind, dass wir alle auf die gleiche Art scheinen und uns einbringen können. Und das Heldentum ist ja an sich per Definition die Idee, dass jemand etwas Besonderes ist. Ist da ein Widerspruch da?
Also ich möchte ja niemanden herausheben, irgendwie qua Geburt oder qua Aussehen, keine Ahnung, Ethnie oder sowas, sondern es geht ja darum, letztendlich jedem die Chance zu geben, in schwierigen Situationen herauszustechen. Natürlich wäre das, was ich mir am meisten wünschen würde, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir sagen, wir brauchen eigentlich keine echten Helden mehr, weil genügend Leute da wären, die, wenn es drauf ankäme, eben bereit wären, ein bisschen Heldentum zu zeigen. Also, dass man es gar nicht drauf ankommen lässt. Ich überspitze es mal ein bisschen. Wenn Leute in den 30ern oder sogar in den 20ern die Netzwerke, die ja schon da waren, die unzufrieden waren mit dieser Entwicklung, die auch Angst hatten, was Hitler davor hat etc., wenn sich da Leute früh genug zusammengeschlossen hätten und was getan hätte, dann hätten ein Georg Elser und ein Stauffenberg später auch nicht ihr Leben lassen müssen und ihre Familien etc. in Gefahr bringen müssen, weil es so weit gar nicht gekommen wäre. Ich glaube, das muss der Anspruch in der liberalen Demokratie sein, dass wir den Helden, diesen Glorreichen, der sich selbst opfert, gar nicht brauchen, weil wir es so weit nicht kommen lassen, weil jeder seinen Teil bereit ist, dazu beizutragen und halt der eine eher in die Situation kommt als der andere. Das kann natürlich sein, aber wir brauchen diese Bereitschaft, auch selbst was zu tun, auch dann, wenn es ungemütlich wird.
Das ist eine sehr schöne Definition, finde ich. Eigentlich könnte man sagen, sie wollen viele kleine Helden, um die ganz großen Helden zu vermeiden. So klingt es für mich gerade so ein bisschen. In Ihrem Buch, da echte Helden, falsche Helden, was Demokraten gegen Populisten stark macht, da schildern Sie auch, das finde ich sehr beeindruckend, Helden aus der Bürgerrechtsbewegung der DDR, also Menschen, die für Freiheitsrechte gekämpft haben, die sich aber heute zum Beispiel der AfD anschließen, die Populisten versuchen zu helfen und gegen Pluralismus und Minderheitenrechte angehen. Wie sehen Sie denn solche Menschen? Sind das für Sie immer noch Helden, auch wenn die sich so gebrochen verhalten?
Ja, die Frage ist natürlich, gerade auch in Zeiten von Social Media ist die natürlich doppelt relevant, weil wir wissen heute einfach unheimlich viele Details über jeden Einzelnen, jede Einzelne. Und diese Bürgerrechtsthematik oder diese Bürgerrechtler-Thematik natürlich eine, wo man das ganz besonders sieht. Das sind gebrochene Biografien. Und da ist dann immer die Frage, wie geht man mit denen um? Und ich glaube, dass man da abstrakt gesehen einfach sagen muss, Menschen sind nicht perfekt. Jeder hat schwarze Stellen in seiner Biografie. Jeder hat mal Sachen, wo man sagt, boah, das gehe ich jetzt aber nicht mit oder so. Und ich denke, man muss dann eben auch sagen, in der Situation, das kann man anerkennen. Also ich kann auch Leute, die heute Dinge sagen, die ich wirklich für menschenfeindlich halte, für auch antiliberal, teilweise antidemokratisch, kann ich trotzdem sagen, was die damals 1989 und auch in den Jahren davor schon, was die riskiert haben, was die auch an Demütigungen teilweise erfahren haben, ohne aufzugeben, das kann ich würdigen. Das kann ich auch heute noch würdigen, ne? Wenn wir jetzt gerade den Jahrestag hatten oder jetzt der nächste dann irgendwann kommt und dann die Frage ist, wer darf da irgendwo sprechen und so. Ich würde aber solche Leute jetzt nicht unbedingt einladen und so gewissermaßen einmal so die große Regierungskritik an der heutigen Zeit da äußern lassen oder so, sondern ich würde sagen, okay, sprecht da über das, was ihr damals gemacht habt, das würdigen wir. Und das andere, gut, da haben wir halt unterschiedliche Positionen. Also ich glaube, man sollte auch Lebensleistungen anerkennen als das, was sie sind, nämlich individuelle Leistungen, die eben auch man unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten bewerten kann.
Vielleicht gibt es das ja auch gar nicht, die Person, die immer Held ist. Also gehört es eigentlich auch dazu, einfach weil wir Menschen sind, dass man zu bestimmten Momenten Held ist, später aber nicht mehr? Also es sei denn, man ist jetzt ein Märtyrer.
Ja, wobei ich glaube, auch Märtyrer werden wahrscheinlich vorher nicht nur Dinge getan haben, die im Sinne dieses Märtyrertums 100% auf Linie waren. Niemand ist immer Held, keine Frage. Das ist, ich glaube, das ist eben auch was Social Media eben gar nicht mehr erlaubt. Also, dass man auch mal Fehler macht, dass man auch mal Schwächen zeigt. Man hackt da natürlich ganz massiv aufeinander rum. Ich möchte gar nicht sagen, also gerade weil Sie auch von Politikern gesprochen haben, natürlich müssen Politiker kritisiert werden können, auch hart kritisiert werden können, wenn sie Quatsch erzählen oder wenn sie Fehler machen. Aber ich glaube, dieses Vernichtende, das sollten wir doch unterlassen. Und da sollten wir es eben nicht hinkommen lassen. Das ist, glaube ich, eben auch eine Form von gesellschaftlicher Impulskontrolle, die wir alle noch so ein bisschen üben müssen.
Sie selbst waren ja auch schon mal in der Politik, ist etwas her, fast 15 Jahre, aber da sind Sie mal zur Europawahl als rheinland-pfälzischer Spitzenkandidat für die FDP angetreten. Wie war denn Ihr Gefühl damals? Also hatten Sie das Gefühl, dass Politik so ein Feld ist, auf dem man sich heldenhaft verhalten kann? Also oder sagen wir es mal etwas konkreter, ist es Ihnen leicht gefallen, Emotionalität, was Sie ja verlangen von Helden, auszustrahlen?
Hui, da fragen Sie mich was. Das ist natürlich schon fast nicht mehr wahr. Und ich war ja nie Berufspolitiker. Ich habe damals als 23-Jähriger das gemacht. Ich war da schon überzeugt. Wir haben es auch damals, da muss man sagen, das war natürlich eine Zeit, wenn wir schon so gesagt haben, das war für die FDP, das war natürlich auch diese Zeit rund um Projekt 18 etc. Da gab es schon eine große Emotionalisierung in alle Richtungen. Ich möchte das gar nicht jetzt heute aus der heutigen Zeit bewerten, wie viel ich oder mein Team da geschafft haben. Aber man hatte schon das Gefühl, dass man Menschen erreichen kann. Man hatte schon das Gefühl, dass man auch Menschen durch direkte Ansprache erreichen kann. Und wenn ich ganz kurz darf, würde ich noch ein Beispiel nennen von jemandem, der mir gerade derzeit sehr imponiert. Das ist nämlich Caroline Preißler. Die geht ganz viel durch die Talkshows, hat man vielleicht schon gesehen. Das war eine der ersten Corona-Erkrankten in Deutschland, die es auch wirklich hart getroffen hat, die auch politisch aktiv ist eben. Und die geht inzwischen auf diese Anti-Corona-Maßnahmen-Demos und kommt mit den Leuten ins Gespräch mit einem Schild, wo sie sagt, ich hatte Corona und ich sorge mich um euch. Ja? Und das ist eben auch wirklich, also die läuft da wirklich Gefahr, dass ihr jemand eine auf die Nase gibt. Ja? Mhm. Die Leute finden das teilweise überhaupt nicht witzig, dass die da ist. Und die müsste das auch nicht tun. Die hat es ja hinter sich und die hat auch sonst ein Leben, was, glaube ich, ganz ausgefüllt ist. Aber das ist eben so der Punkt, das hat, ne, da merkt man dann auch, da wird aus dem persönlichen Schicksal dann doch auch der politische Anspruch, Menschen näher zu bringen, wovon man überzeugt ist und dafür auch Risiken in Kauf zu nehmen. Das ist vielleicht so eine Form im Politikumfeld, an das ich heute denke, wo ich sage, davor habe ich auch größten Respekt.
Herr Gieser, schönes Schlusswort, finde ich, und schöner Ausblick auf die Art, wie wir Helden, welche Art von Helden wir in diesem Jahr, in diesem neuen Jahr brauchen können. Unser Gast heute war Christoph Gieser. Sein Buch heißt Echte Helden, falsche Helden, was Demokraten gegen Populisten stark macht. Christoph Gieser, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren.
Vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken. Danke für die Einladung.
Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Nadja Ode, in der Technik Jean Hund. Und mein Name ist Patrick Battarilo.